Deutschlandfunk Interview.
Wir werden laut. Hashtag Wir werden laut. Schulen in der fünften Welle. Unter dieser Ankündigung kursiert seit einiger Zeit ein offener Brief von jugendlichen Schülerinnen und Schülern. Tenor: Wir werden vergessen. Unsere Sorgen, Nöte in dieser Pandemie, sie werden nicht genug beachtet. Von der Politik, der Gesellschaft, auch und gerade nun in Zeiten, in denen geöffnet werden soll, in denen andere Maßnahmen fallen sollen. Am Telefon ist nun Johanna Börgermann von der Landesschülerinnenvertretung in Nordrhein-Westfalen. Sie ist 19 Jahre alt, Abiturientin am Städtischen Gymnasium Löhne, bei den Jusos engagiert und die dritte Unterzeichnerin dieses offenen Briefes an die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien und an die Regierungspräsidien der Länder. Guten Morgen, Frau Börgermann.
Guten Morgen.
Frau Börgermann, heute werden Lockerungen besprochen werden, wohl auch Lockerungen beschlossen. Manchen Ländern kann es nicht schnell genug gehen. Ist das jetzt endgültig der, Zitat, Durchseuchungsplan, vor dem Sie warnen?
Im Endeffekt müssen wir, glaube ich, erstmal trennen, was in Schule passiert und was nun ja draußen passiert. Ich glaube, wir reden ja vor allem von Lockerungen im Sinne von 2G plus und 3G. Das haben wir in Schule sowieso nicht. Wir haben ja in Schule 3G. Mhm. Und das wird ja vermutlich jetzt auch kommen. Im Endeffekt möchten wir uns konzentrieren darauf, was an Schule passiert. Und da sind eben ganz wichtig, dass die Maskenpflicht erstmal nicht fällt und dass wir weiterhin testen und einfach die Hygienemaßnahmen weiterhin eher anheben, anstatt sie zu lockern, weil wir eben dann doch noch ein relativ großes Infektionsgeschehen an Schule und ja vor allem bei jüngeren Kindern haben.
Dennoch, der Weg ist jetzt irgendwie klar in diese eine Richtung, Richtung Öffnung beschrieben. Sie haben das vollkommen richtig voneinander getrennt. Und Sie schreiben ja auch zu der Schulen, der aktuelle Durchseuchungsplan ist unverantwortlich und unsolidarisch. Fühlen Sie sich also im Stich gelassen?
Im Endeffekt ja. Ich glaube, das ist nicht nur bezogen auf jetzt, die letzten 5 Wochen, die dieser Brief entstanden ist, sondern die letzten 2 Jahre. Also wir haben ja als SchülerInnenvertreterInnen immer schon laut gesagt, wir müssen jetzt hier mal was machen. Wir müssen irgendwie auch Inhalte zum Beispiel anfassen. Wir müssen gucken, wie wir die Abschlüsse vergestalten können, damit wir eben auch Schülerinnen und Schüler nicht verlieren in dieser Pandemie. Aber darauf wurde eben nicht gehört. Und wir sehen halt wirklich nicht, dass man jetzt sich solidarisch mit uns zeigt, obwohl wir das die letzten 23 Monate immer getan haben, um eben die vulnerablen Gruppen, die damals auch noch nicht geimpft waren, zu schützen.
Warum lässt die Politik die Kinder und Jugendlichen im Stich? Sie haben es beschrieben, es geht schon länger so. Auch Ihr Aufruf ist nun schon einige Tage, Wochen alt. Aber dennoch, wie können Sie sich das erklären?
Ich kann da selber keine gute Antwort drauf geben. Natürlich sind wir aber auch jetzt nicht die Wählerinnen und Wähler. Und wir sind eben auch generell ist es ja auch so, dass man die Jugend ungern ernst nimmt. Ich glaube, irgendwann bei Fridays for Future wurde auch irgendwann mal gesagt, wir lassen nicht mal die Profis machen und nicht die Schülerinnen und Schüler. Da ist einfach, glaube ich, gesellschaftlich immer noch dieses Stereotyp von unwissenden Kindern, und wir möchten halt ganz klar zeigen, dass wir als Jugendliche mitbestimmen können und dass wir vor allem auch eine Meinung haben und für unsere Bedürfnisse einstehen müssen und können.
In der Klimafrage hat sich dann vor allem aus Schülerinnen und Schülern eine Bewegung gegründet, Fridays for Future. Das kommt das Zitat her, was Sie da gerade angesprochen haben. Droht nun bei dem Weg aus dieser Pandemie, bei der Bekämpfung der Pandemie, auch eine Art Generationenkonflikt?
Ich denke, diese Generationenkonflikt haben wir schon. Den hatten wir auch bei Fridays for Future, aber vielleicht auch hier im Endeffekt. Kommt es halt, glaube ich, darauf an, was wir jetzt machen und wie die Politik jetzt handelt. Für mich ist es wichtig, dass wir einfach in den offenen Diskurs gehen und dass eben auch das Signal kommt, dass man uns zumindest ernst nimmt und probiert, einen Kompromiss auszuhandeln. Denn natürlich gibt es verschiedene Interessen und man muss eben einen gemeinsamen Weg finden. Aber wir müssen eben erstmal zu dem Punkt kommen, wo die Gespräche ernst genommen werden. Ich habe auch das Gefühl, Gespräche werden halt wahrgenommen, weil man das muss beim öffentlichen Druck. Aber wirklich was mit rausnehmen, wirklich was ernst nehmen, das passiert halt immer noch nicht.
Wenn Sie wählen ja selber durchaus auch drastische Worte. Glauben Sie, dass das für den Diskurs hilfreich ist? Oder werden Sie sonst nicht gehört?
Ich glaube, wir hätten gar nicht die mediale Aufmerksamkeit bekommen, wären so drastische Worte wie Durchseuchungsplan nicht in diesem Brief gewesen. Natürlich im Diskurs oder in dem Gespräch mit Politikern versuchen wir, dass wir da uns einen gemeinsamen diplomatischen Weg finden im Endeffekt. Aber wenn wir keine russischen Worte nutzen, dann ist es auch wieder nur so ein Hin und Her und im Endeffekt werden wir dann wieder belächelt. Und ich glaube, man muss auch mal wirklich sagen, wenn was schiefläuft, man muss es doch drastisch betonen. Und wenn seit 23 Monaten Stillstand in Bildung ist und nichts mehr läuft, dann kann man es auch mal ganz klar sagen, auch wenn die Wahrheit vielleicht unangenehm ist.
Es gab einen Diskurs, Karin Prien, die Präsidentin der Kultusministerinnenkonferenz, die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, die hat auch auf Twitter mit Ihnen diskutiert und dann sehr zugespitzt darauf hingewiesen, dass auch Kinder an und mit Corona sterben und daraufhin einen sogenannten Shitstorm-Anfeindung erlebt, zumindest eine sehr ordentliche Auseinandersetzung, qualitativ wie quantitativ. Und sie hat sich dann von der Plattform dort zurückgezogen. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch selber ganz, ganz schnell mich zu geäußert und gesagt, dass ich das ganz traurig finde, dass Politiker in ihren Twitter-Account schließen, weil das eben dem Diskurs nicht hilft. Wenn wir den Diskurs haben wollen auf sachlicher Ebene, dann bringt uns das nichts, wenn wir irgendwie uns gegenseitig anfeinden im Internet. Auch ich hatte Anfeindungen, vor allem aus QuerdenkerInnen-Szenen, und das bringt uns eben gar nichts, sondern im Endeffekt leben in der Demokratie und da müssen wir auch andere Meinungen akzeptieren. Und ich hoffe, dass Frau Prien und wir eben einen anderen Weg jetzt finden als auf Twitter. Und und ich hoffe auch, dass die Menschen, die dazu beigetragen haben, zumindest überlegen, ob die Beleidigungen hätten sein müssen.
Wir erleben das ja immer wieder, aber wie könnte der Diskurs dann laufen? Welche anderen Wege, die Sie gerade angesprochen haben, könnte es geben?
Zum Beispiel regelmäßige Gespräche mit Schülerinnen und Schülern. Vor Corona gab es diese Gespräche halt nicht wirklich und zumindest nur einmal im Jahr und einmal im Jahr eben drüber reden, was in diesem Schulsystem falsch läuft. Das reicht eben nicht, weil das Schulsystem war ja schon vor Corona marode und ziemlich alt im Endeffekt. Das heißt, wenn wir einen regelmäßigen Austausch zwischen Lehrern, Schülern, Eltern und den Ministerien irgendwie hinbekommen, wäre das schon mal total toll. Und dass man eben vielleicht auch daran arbeitet, Schülerinnen und Schüler in Entscheidungsgremien mit einzubeziehen. Das heißt, in den Schulausschüsse und im Endeffekt auch einfach Forderungen probiert umzusetzen, die da kommen.
Lassen Sie uns noch auf die aktuelle Debatte schauen. Es gibt nun Stimmen, die sagen, dass es im Grunde genommen zwei Positionen einer Mindermeinung gibt. Aus der einen Seite eben die totalen Gegner der Maßnahmen sind, die also sehr für Öffnung sind. Und auf der anderen Seite gibt es eine ähnlich große Gruppe, die ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hat. Aber beides sind im Grunde genommen nicht mehrheitsfähige Positionen. Können Sie das verstehen?
Ich verstehe das, ich verstehe die Begründung und deshalb sagen wir ja auch, wir fordern ja keinen Distanzunterricht, wir fordern ja einen Ausdruck in der Präsenz beispielsweise, um es eben eventuell dieser Minderheitsgruppe es zu ermöglichen, dass diese Kinder zu Hause bleiben, weil wir haben auch immer noch vulnerable Gruppen bei der 5- bis 11-Jährigen, also Kinder mit Vorerkrankungen und denen möchten wir ermöglichen, zu Hause zu bleiben und dem Rest, wenn wir hier von der Mehrheit reden, die können dann sozusagen ganz normal zur Schule gehen. Also uns ist bewusst, dass wir jetzt nicht die Mehrheit hier in den Distanzunterricht drängen wollen. Und im Endeffekt fordern wir auch eigentlich nur, dass wir Schulen sicherer für alle machen und dass wir auch zum Beispiel auf die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern eingehen. Und da würde ich zum Beispiel widersprechen und sage, ich glaube, das ist kein Minderheitsproblem. Das haben Studien, glaube ich, auch sehr gut gezeigt, dass die psychische Belastung immens war für viele und dass wir das endlich aufarbeiten müssen mit Fachpersonal.
Aber ist die Lage, also könnte man das dann nicht eher über Ausnahmegenehmigung regeln lassen? Denn es können sich ja im Grunde genommen jetzt alle Schulkinder impfen lassen und es gibt auch Kinder- und Jugendärzte, die sprechen jetzt davon, dass es einen Strategiewechsel brauche. Es sei illusorisch, jede Form der Infektion zu verhindern.
Ja, zu Impfen möchte ich mich nicht äußern. Ich bin ja keine Virologin. Ich glaube, das müssen die Familien, die Eltern und die Kinderärzte gemeinsam entscheiden, was der bessere Weg ist. Und ich glaube ja, diese Idee war ja vor allem gedacht bei uns für vulnerable Gruppen, dass es eben für diese Gruppen einfacher ist zu sagen, wir gehen jetzt in den Distanzunterricht, weil gerade ist es ja nicht möglich. Gerade sind diese Ausnahmeregelungen nur teilweise in bestimmten Bundesländern möglich und wir wollen eben diese Regelung möglich machen für jedes Bundesland und das ist eigentlich auch diese Kernforderung. Wir möchten den Schattenfamilien ermöglichen, ihre Kinder vielleicht bis zur Impfung oder bis zu einem legitimen Schutz irgendwie zu Hause zu lassen. Und sonst plädieren wir ja auch, dass der Präsenzunterricht eigentlich das Beste und Chancengleichste ist. Und das möchten wir auch um Gottes Willen niemanden wegnehmen. Also ich persönlich würde auch nie wieder in den Distanzunterricht gehen, wenn ich es nicht müsste.
sagt Johanna Bürgermann von der Landesschülerinnenvertretung in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Dankeschön.
Auf Wiederhören.